Willkommen zum Podcast Kaffeerecht von der Kanzlei TWW Law. Mit rechtlichen Themen für Kreative, Unternehmer und Unternehmen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeerecht. Wie gewohnt an diesem Mikrofon Dennis Tölle und am anderen Mikrofon
Hanna Schellberg. Hallo.
Hallo Hanna. Worüber reden wir denn heute?
Um Account-Sperrungen soll es gehen, also Account- oder Beitragssperrungen bei den sozialen Medien.
Das ist gut, ja, das machen wir. Wir haben das Thema schon mal angerissen in der Folge, ich glaube, es ist schon ein bisschen länger her, ich glaube 30 oder sowas war das. Da ging es darum, warum überhaupt Beiträge gesperrt werden können etc. Und heute wollen wir uns mal ein bisschen konkreter anschauen, was heißt das denn, wenn sowas tatsächlich passiert. Weil, das muss man ja auch feststellen, es passiert halt einfach immer mal wieder, dass egal welche Plattform das ist, ob das jetzt irgendwie Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok oder das Google-Unternehmensprofil ist, gelegentlich werden entweder einzelne Beiträge oder ganze Accounts gesperrt. Und ja, wir schauen uns mal an, wo man da am besten ansetzt, wie man da vielleicht auch wieder rauskommt, möglichst zügig und möglichst mit wenig Aufwand. Vorher noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir machen nach dieser Folge eine kleine Sommerpause und die nächste Folge erscheint dann am 11. September. Und in der Zwischenzeit verweisen wir natürlich gerne auch auf ältere Folgen, in denen wir schon sehr, sehr viel geredet haben, wie ich festgestellt habe. Und wir sind dann am 11. September wieder da und freuen uns mit frischen Ideen und frischen Themen euch hier audiomäßig zu beglücken. Aber nun, womit fangen wir an? Wo sollen wir starten bei dem Thema?
Vielleicht erklären wir einmal, wie das eigentlich dazu kommt, beziehungsweise welche Unterschiede es so bei Sperrungen gibt. Es gibt da verschiedene Arten. Ich habe es, glaube ich, am Anfang schon mal kurz angesprochen. Es kann natürlich sein, dass ein einzelner Beitrag gelöscht bzw. gesperrt wird. Oder aber auch, dass ein ganzes Konto temporär oder dauerhaft deaktiviert wird. Also das ist immer ganz wichtig, sich das erstmal anzuschauen, wenn man merkt, da ist irgendwas gesperrt, erstmal genau hinzuschauen, zu überlegen, was ist denn hier gesperrt, warum, habe ich vielleicht eine Info bekommen, normalerweise muss das so sein. Und ja, sich anzuschauen, worum geht es. Natürlich ist es nochmal viel schlimmer, wenn das ganze Konto deaktiviert ist. Und dann gibt es eben auch unterschiedliche Wege, damit umzugehen.
Ja, also ich glaube, dass die Sachen, die man am einfachsten mitbekommt, sind tatsächlich, wenn konkrete Inhalte gesperrt worden sind. Und das heißt also, irgendetwas erscheint nicht mehr oder ich kann auf den Account oder ich sehe, dass mein Account nicht mehr öffentlich ist. Da gibt es ja dann ganz, ja, ich sag mal, im Wesentlichen zwei Unterschiede. Das eine ist eine temporäre Sperrung, dass gesagt wird, okay, für einen Zeitraum XY ist dein Konto jetzt erstmal deaktiviert. Oder, und das ist dann noch krasser, dass es dauerhaft deaktiviert wurde. Zu allem bekommt man in der Regel eine Mitteilung mit meines Wissens einer Ausnahme, dass bei der Reichweitendrosselung, die es auch gibt, dass also ein bestimmter Beitrag in seiner Reichweite gedrosselt wird, das sehr unterschiedlich ist, ob man da eine Mitteilung bekommt. Und da ist eben auch der Punkt, dass man das meistens etwas schwieriger kontrollieren kann, als wenn einfach ein Inhalt nicht mehr verfügbar ist. Weil ich eben die Reichweite ja nur dadurch einschätzen kann, was an Reaktionen kommt. Und deswegen, das ist aber durchaus auch eine Möglichkeit, die die Plattformen haben, um zu sagen, okay, dieser Beitrag geht aus welchen Gründen auch immer, das schauen wir uns gleich mal an, wird eben die Reichweite eingeschränkt. Was ich eben sagte, diese Unterscheidung temporäre Sperren und dauerhafte Sperren, da ist im Wesentlichen ja schon im Namen gesagt, was der Unterschied ist. Das eine löst sich häufig von alleine, das temporäre, und das dauerhafte ist aber etwas, was sich von alleine nicht löst. Da muss man eben aktiv werden und Auslöser, muss man letztlich sagen, die Masse der Inhalte lässt sich ohne Automatisierung bei den Anbietern ja nicht lösen. Das heißt also, in der Regel sind es automatisierte Systeme, die auf irgendwelche Keywords, irgendwelche Reaktionen, irgendwelche anderen Aktionen, die es da registriert, reagieren und dann Maßnahmen vornehmen, die vorher definiert worden sind, entweder eben temporäre oder dauerhafte Sperrung, Entfernung eines Beitrags, Deaktivierung eines ganzen Kontos etc. Das sind die Möglichkeiten, die diese Algorithmen haben. Und da muss man sich jetzt auch keine Illusionen machen. Da sitzt kein Mensch und entscheidet darüber, ob jetzt ein Beitrag deaktiviert wird. Ne? Das passiert automatisiert. Und dann muss man eben als User tatsächlich sagen, ist man in der Pflicht, in Anführungsstrichen, weil man sonst faktisch da nicht rauskommt, die Initiative zu ergreifen und zu sagen, okay, jetzt muss ich gucken, dass sich da mal ein Mensch mit beschäftigt. Das ist aber häufig erst der zweite Schritt, denn im ersten Schritt macht man das Ganze meistens doch auch noch in einer gewissen Maschinerie, in der man sich da befindet. Vielleicht ganz kurz, das Ganze hat natürlich auch einen rechtlichen Hintergrund, sonst würden wir nicht darüber sprechen. Und die Frage ist, welchen rechtlichen Hintergrund hat das denn? Vielleicht kannst du da mal ein paar Punkte anreißen, die dahinter stehen.
Ja, genau. Also die Grundlagen, wie man dann vorgehen kann und welche Rechte man so hat, die ergeben sich alle mittlerweile aus dem DSA, also dem Digital Services Act, der seit dem 17. Februar 2024 vollständig Anwendung findet und eben ausdrücklich auch Unternehmen mit Sitz in der EU schützt. Da sind vor allem für uns jetzt hier die Paragraphen 17, 20 und 21, beziehungsweise Artikel sind es. Artikel sind anwendbar, beziehungsweise relevant. Denn, ich fange vielleicht mal mit dem 17 an, daraus ergibt sich eine Begründungspflicht. Das heißt, die Plattformen müssen eben jede Sperrung oder Löschung klar und konkret begründen. Und da reicht es nicht einfach zu sagen, ja, sie haben gegen die Richtlinien verstoßen. So pauschale E-Mails, das kennt man, vielleicht hat man schon mal gesehen, Richtlinienverstoß, deswegen haben wir hier gesperrt. Das reicht nicht, sondern es muss schon eine konkrete Begründung geben. Und wenn die nicht vorliegend ist, dann hat man schon einen DSA-Verstoß, der die Maßnahme eben rechtswidrig machen kann. Da hat man dann also schon einen ganz guten Anpack, um da gegen vorzugehen. Der nächste Punkt ist dann, also das wäre was, was ich mir immer anschauen würde, wenn ich von so einer Sperre betroffen bin, was habe ich dazu bekommen, welche Informationen habe ich? Der nächste Punkt ist dann das interne Beschwerdesystem. Das ergibt sich aus Artikel 20 DSA. Das bedeutet, dass jede Plattform eben ein kostenloses internes Beschwerdesystem bereithalten muss. Das ist auch der Weg, den man dann immer als erstes gehen sollte. Man schaut sich eben an, welche Möglichkeiten habe ich jetzt, mich hier gegen diese Sperre, die ich für unberechtigt halte, zu beschweren. Und diesen Weg, der da vorgehalten wird dann, das ist auch, soweit ich weiß, bei allen Plattformen der Fall, da halten die sich schon dran, dass es so einen Weg gibt, den muss man dann auch als erstes gehen, als Betroffener oder Betroffene. Und da muss dann die Beschwerde schon auch von einem Menschen bearbeitet werden. Also das ist dann der große Unterschied dazu, zu der automatischen Sperre. Da muss sich das einmal jemand anschauen und muss irgendwie in irgendeiner Form darauf reagieren. Und das Ganze muss auch zeitnah passieren. Also ich meine, das ergibt sich aus dem 20 Absatz 4, oder? Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass man da 6 Monate Zeit hat, richtig?
Ja, 6 Monate ab Benachrichtigung über die Entscheidung muss es die Möglichkeit geben, da eine Beschwerde gegen einzulegen. Das ist eben so, es darf halt nicht rein automatisiert bearbeitet werden, diese Beschwerde. Vorher das Ganze natürlich schon. Auch die Begründung darf völlig automatisiert kommen. Sie muss nur kommen. Und der DSA hat ja, das muss man auch sagen, etwas konkretisiert oder in Schriftform gegossen, was vorher schon Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs war. Es war auch vorher schon, nicht nur dort, sondern auch in anderen Entscheidungen geurteilt worden, dass eine Entscheidung über zum Beispiel eine Sperre ohne Begründung nicht zulässig ist. Wir müssen uns das ja immer so vorstellen, zwischen dem User, egal ob es jetzt ein Privatuser ist oder ob es eben ein gewerblicher User ist, und der Plattform besteht ein Vertragsverhältnis. Und da müssen beide Seiten eben auch ihre ihre Verpflichtungen, ihre vertraglichen Verpflichtungen erfüllen. Gibt es ja natürlich AGB und Nutzungsbedingungen, die man akzeptiert hat, wenn man sich dort anmeldet. Die hat aber keiner mehr im Kopf, geschweige denn, wenn sie wer gelesen hat, dass sie wer gelesen hat. Und letztlich haben die Gerichte aber sich in einigen Fällen, in denen sich da mal intensiv mit auseinandergesetzt wurde, gesagt, dass auch durch die, ist nicht immer ausdrücklich in den Urteilen so genannt worden, aber durch diese große Macht der Plattform gibt es schon auch eine Verpflichtung gegenüber dem User zu begründen, warum denn überhaupt eine Sperrung vorgenommen wird, weil man ihnen dadurch natürlich, heutzutage sind Plattformen wie das Google-Unternehmensprofil oder Instagram oder TikTok einfach auch große Werbeplattformen, in denen einfach eine Wirtschaftskraft steckt. So, und wenn ich dann ohne Begründung hergehe und das Ganze lösche, dann oder sperre und damit quasi einen in Anführungsstrichen einen Wirtschaftszweig abschneide für ein Unternehmen, muss ich das natürlich begründen und habe ich da vielleicht auch eine etwas stärkere Pflicht, dann darauf Acht zu geben. Und das ist etwas, was im DSA jetzt auch nochmal ausdrücklich und noch ein bisschen umfangreicher geregelt wird, eben auch dann noch mit dem nachgelagerten Beschwerdesystem.
Ja, und dann gibt es aber ja im nächsten Schritt auch nochmal einen Weg, der ist, meine ich, relativ neu noch durch den DSA, nämlich die außergerichtliche Streitbeilegung, die explizit vorgesehen ist jetzt. Und zwar gibt es dafür einen Digital Services Coordinator bei der Bundesnetzagentur, der dann eben Stellen kennt oder da weiterhelfen kann, die sich in Deutschland um die außergerichtliche Streitbeilegung in solchen Fällen kümmern. Da gibt es zum Beispiel die User Rights in Berlin oder noch eine Stelle, die heißt KLN Information Services in Gräflingen. Also da gibt es einiges, was man jetzt vielleicht nicht so direkt kennt. Man kann sich da aber an die Bundesnetzagentur wenden, um dann Informationen zu bekommen. Und diese außergerichtliche Streitbeilegung, die kann eben nach dem internen Verfahren dann geführt werden. Das ist so eine Art Schlichtungsverfahren.
Ja, und also warum hat man das auch noch eingeführt? Weil es kommt ja auch noch ein weiterer Weg, den wir gleich zeigen. Es ist in der Regel deutlich günstiger und schneller als zum Beispiel ein klassisches Verfahren. Die jeweiligen Plattformen müssen die Entscheidungen auch akzeptieren, die dann dort getroffen werden. Aber es sind natürlich auch Regeln, nach denen das Ganze läuft. Ne? Also es ist so, dass diese Regeln vorgegeben sind, wie bei jeder anderen Schiedsstelle auch. Es gibt da Regeln, die ähnlich denen sind, wie sie auch im in Anführungsstrichen normalen Verfahren laufen, nur eben deutlich schneller gemünzt auf genau eben diese Aspekte. Und insofern ist das immer ein Weg, wenn es dann schon eine Schlichtungsstelle für eben die Plattform gibt. Also YouTube, Google, auch nicht alle. Ich glaube, Unternehmensprofil gibt es schon eine, Reddit gibt es auch eine. Bei den weiteren lassen wir euch das in den Shownotes wissen, weil das muss man auch sagen, was zwar zeitintensiver ist und auch erstmal ein bisschen kostenintensiver ist, aber in der Regel erfolgreich, ist der letzte Weg. Denn der steht natürlich jedem offen, egal ob ich jetzt eine Schlichtungsstelle habe oder nicht. Also diese außergerichtliche Streitbeilegung ist nicht zwingend. Ja, das muss ich nicht machen. Ich kann auch zum Beispiel den Plattformbetreiber gerichtlich in Anspruch nehmen. Wenn ich eben mit den Möglichkeiten, die mir die Plattform bietet, nicht weiterkomme, also man hat ja häufig, wir gucken uns das gleich nochmal im Detail an, die Möglichkeit, auf so eine Entscheidung dann irgendwie zum Beispiel Widerspruch einzulegen oder sich eben selber über die entsprechenden Kommunikationswege an die Plattform zu wenden. Und wenn das nicht erfolgreich ist, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel eine Klage gegen die Plattform einreiche. Oder je nachdem, wie ich da zeitlich gerade drauf bin und wie schnell ich reagiere, kann ich es auch mit einer einstweiligen Verfügung probieren. Das ist zeitlich immer so ein bisschen gebunden. Da sollte ich mich binnen 4 bis 8 Wochen also spätestens entscheiden, ob ich das mache oder nicht und im Vorhinein auch irgendwie nicht getrödelt haben, sage ich mal vorsichtig. Und dann kann man sowas auch mit einer einstweiligen Verfügung etwas schneller durchsetzen als mit dem klassischen Klageweg und zum Beispiel eine Entsperrung erreichen. Führt nur dazu, dass ich natürlich auch ein gewisses Kostenrisiko aufmache, weil so Verfahren sind nicht umsonst. und sind aber dann, das, also jedenfalls im Moment ist es so, dass die am wirksamsten sind. Ja, also wenn ich eine Entscheidung erreiche oder eben im Rahmen einer Entscheidung es vielleicht auch zu einer Kommunikation kommt zwischen dem Plattformbetreiber und dem Betroffenen, dass man irgendwo eine Lösung findet, die das Verfahren anders beendet, dann ist das in der Regel zufriedenstellend, auch wenn es mehr Zeit in Anspruch nimmt als zum Beispiel über dieses interne Beschwerdesystem.
Dann gibt es allerdings noch zwei Nachteile, nämlich einmal den, dass es immer relativ lange dauert bei deutschen Gerichten. Das muss man vielleicht noch einmal relativ klar dazu sagen. Das ist halt dann der Unterschied zu der außergerichtlichen Streitbeilegung, dass die Gerichte sich ja um alles im Zivilrecht kümmern und dementsprechend ja, diese Fälle genauso behandelt werden wie andere auch, solange es jetzt kein Einverfahren ist. Und dann dauert es meistens je nach Auslastung des Gerichts, bis man da überhaupt mal einen Gerichtstermin hat und irgendwas passiert und dementsprechend auch, bis man dann die Entsperrung erreicht hat. Und zweiter Nachteil aus meiner Sicht, der Gerichtsstand, der schon mal in Irland liegen kann, oder?
Ja, also grundsätzlich ja, allerdings haben wir da, also die Rechtsprechung ist da relativ klar, solange diese Angebote in Deutschland angeboten werden und das werden sie und ich das hier in Anspruch nehme, kann ich auch vor deutschen Gerichten ganz normal klagen, unabhängig davon, ob ich jetzt Verbraucher oder Unternehmer bin. Das war ganz zu Beginn mal so ein Punkt. Das wäre natürlich sehr ärgerlich gewesen, wenn ich dann irgendwo in Irland Klage erheben muss. Das hat sich aber erledigt, da ist die Rechtsprechung relativ klar, da können wir in Deutschland das vor deutschen Gerichten führen. Und in der Tat, die Dauer des Verfahrens ist immer wieder ein Punkt. Deswegen, so wenn es möglich ist, versucht man es im Wege einer einstweiligen Verfügung. Da ist man aber eben an gewisse Fristen gebunden, die nicht abgelaufen sein dürfen. Und wenn es länger dauert, und das hat, ich meine, das OLG Bamberg war es im vergangenen Jahr entschieden, dass ich nicht gehindert bin, einen anderen Kanal zu nutzen, um meine Sachen weiter zu betreiben. Ja, also ich muss ja, wenn ich mein Account ist gesperrt, ich kann darüber nichts machen, dann muss ich ja irgendwie weitermachen. Dann bin ich nicht daran gehindert und es ist auch irgendwie keine Umgehung dieser Sperre, wenn ich sage, okay, dann veröffentliche ich meine Inhalte eben über einen anderen Kanal. Ja, das ist nicht unzulässig, außer es sind wieder in Anführungsstrichen unzulässige Inhalte. Dann können die dort natürlich genauso geblockt werden. Aber wenn ich ja gegen eine Sperrung vorgehe, dann tue ich das ja meistens, weil ich der Auffassung bin, dass das keine unzulässigen Inhalte sind. Und es ist auch immer mal wieder so, dass diese automatischen Systeme fehlerhaft sperren. Dann ist es auch ohne weiteres möglich, dass ich mir einen anderen Kanal suche, den ich entweder schon habe oder vielleicht mir auch erstelle, um eben dort weiter wirtschaftlich tätig sein zu können. Und ja, das ist so ein Punkt, der kam da mal auf. Den hatte auch dann in dem Fall der Plattformbetreiber angeführt und gesagt, Momentchen mal, hier wird parallel ja quasi unsere Sperre umgangen. Das ist unzulässig. Dem ist nicht so, sagt jedenfalls das OLG Bamberg. Also allgemein lässt sich, glaube ich, ganz gut sagen, wenn ich von irgendeiner Sperre betroffen bin, egal auf welcher Plattform, ist das Erste sehr wichtig, dass ich mal kurz meine ganzen Mails checke, wo ich darüber eine Mitteilung bekommen habe und was da drin steht. Habe ich eine Begründung bekommen? Habe ich einfach nur eine Pauschale, ist gesperrt, weil Verstoß gegen unsere Richtlinien? Das ist keine Begründung. Ja, also die alleinige Aussage, dein Inhalt wurde gesperrt, dein Konto wurde deaktiviert, weil du gegen unsere Richtlinien verstößt. Das ist keine ausreichende Begründung, wie sie nach dem DSA verlangt wird. Die muss die Maßnahme konkret begründen. Es muss also drinstehen, zum Beispiel, dein Inhalt ist, weiß ich nicht, ist rechtswidrig, ist beinhaltet, dass eine Beleidigung Dritter beinhaltet, die Werbung für Verbotenes konkret, das muss ganz konkret benannt werden und verstößt deshalb gegen Punkt XY unserer Richtlinie, deswegen haben wir es gesperrt. Ja, so konkret muss es sein, sonst reicht es nicht. Und die Erfahrung im Moment zeigt, dass diese Begründungen überwiegend nicht zureichend sind. Und dann kommt der nächste Schritt, dann kann ich sagen, okay, was mache ich denn jetzt damit? Und dann Variiert das so ein bisschen bei den Plattformen. Du hattest aber, glaube ich, noch einen Punkt.
Ja, vielleicht ganz wichtig, was man immer machen sollte, Screenshots von allem. Also natürlich von dieser Sperrbenachrichtigung im Zweifel auch, gerade auch, wenn es dann eben vielleicht unzureichend begründet ist. Die Konto-URL sichern, vielleicht auch, wenn man laufende Kampagnen hatte oder so, das dokumentieren. Und natürlich auch die Kontoinhaberschaft belegen können. Also wichtig ist, dass man natürlich weiß, welches Impressum hat man da hinterlegt, einen Handelsregisterauszug vielleicht bereithält, dass man eben auch nachweisen kann, hier, das ist unser Konto und wir sind die, die jetzt davon betroffen sind. Das ist ganz wichtig. Ja. Und dass man da eben die Beweise bereithalten kann, das wollte ich nur noch einfügen.
Ja, absolut wichtig, weil in der Tat, das muss man ja natürlich nachher belegen können, wenn es tatsächlich irgendwie zu einem Verfahren kommt, ist man teilweise ja auch in der Belegpflicht, dass man sagt, okay, naja, das ist mein Konto, es ist gesperrt worden, ich habe darüber die Kampagnen betrieben, ich habe den und den Umsatz gemacht, weil neben diesem Entsperren gibt es ja häufig auch den Punkt, nehmen wir das Beispiel, Werbekampagnen sind gestoppt worden, also wir hatten durchaus einige Fälle, die in einer für ihre Branche sehr kritischen Zeit im Hinblick auf, weiß ich nicht, ist es jetzt nicht gewesen, aber ich sag mal, Werbung für Weihnachtsartikel in der Weihnachtszeit oder in der Vorweihnachtszeit, das ist natürlich die Zeit, in der diese Werbung laufen muss. Und wenn in der Zeit dann so eine Sperre erfolgt und die Kampagnen gesperrt werden wegen eines Richtlinienverstoßes, den man nicht näher konkretisiert, dann ist das ja nicht weit hergeholt, dass da Umsatzflöten geht. Und da liegt es dann noch nahe zu sagen, Moment mal, wegen dieser Falschentscheidung ist mir kausal Umsatz entgangen. Deswegen möchte ich das gerne ersetzt verlangen. Da darf man nicht, also will ich jetzt nicht zu große Hoffnungen machen, ne? Also das ist an sehr hohe Voraussetzungen geknüpft, aber ist auch nicht aussichtslos immer. Und da muss man aber dann natürlich auch belegen können, dass man Umsatz damit gemacht hat und dass das aussichtsreich ist und dass es eine Kausalität gibt etc. Und deswegen, ja, Sicherungen sind immer gut, da egal in welchem Bereich, und wenn man einen Screenshot schneller erstellt. Problem ist natürlich, wenn ich keinen Zugriff mehr auf mein Konto habe und dann irgendwelche Kontoinhalte quasi sichern will, da wird es dann schwierig. Da muss man dann auch sagen, okay, da hat dann natürlich auch der Plattformbetreiber einen besseren Zugriff drauf. Da kehrt sich vielleicht die Beweislast ein bisschen um.
Ja, das stimmt. Die Sicherungshinweise gehen aber auch noch weiter. Wenn ich dann eben die internen Beschwerdewege gehe, dann sollte ich auch das immer alles irgendwie so hinterlegen, dass ich weiß, zum Beispiel, wenn ich dann zum Anwalt komme, weil ich sage, es hat alles nicht geklappt, dass ich vorlegen kann, hier, das habe ich schon gemacht. Diese Mails sind zum Beispiel ausgetauscht worden, das kam als Antwort oder kam eben keine Antwort. Hier ist die Bestätigung, dass ich eine Beschwerde eingereicht habe. Also meistens ist es so, man reicht das dann ein und dann kriegt man erstmal so eine Bestätigung, hier ist eingegangen, hat folgende Ticketnummer. Das ist zum Beispiel immer wichtig, die dann aufzuheben. Und dann heißt es meistens, wir schauen uns das an, wir melden uns und dann kommt nach 1, 2, 3, 4 Wochen meistens irgendwie eine Rückmeldung. Wir haben das jetzt wieder freigeschaltet oder es bleibt deaktiviert, weil irgendwie so in dieser Form. Ne? Das ist eben auch immer wichtig, dass man diese Sachen hat. Denn, da hatten wir ja eben schon mal kurz drüber gesprochen, der interne Beschwerdeweg, der muss einmal genutzt werden. Unerfolgreich genutzt werden, bevor man dann klagt. Ne? Also wir hatten ja gesagt, dieses Streitbeilegungsverfahren, Schlichtungsverfahren ist nicht notwendig, dass man das macht. Man kann es machen, man kann es versuchen, muss es aber nicht vor einer Klage. Aber die internen Wege, also dieses vorgesehene, von der Plattform selbst vorgesehene Beschwerdeverfahren, das muss man einmal zumindest versucht haben.
Ja, genau. Also deswegen, da ist der Punkt, sonst kann ich, also natürlich kann ich auch ohne weiteres Klage erheben, aber das kann durchaus sein, dass mir dann Kostennachteile entstehen, wenn ich nicht diese, das muss man auch sagen, einfachen Wege vorher probiert habe. Also um das vielleicht ein bisschen konkreter zu machen, wir haben es für ein paar Plattformen rausgesucht, wir werden nicht alle hier besprechen, aber wir werden in dem Beitrag zur Folge, werden wir zu ein paar mehr Plattformen da die einzelnen Begrifflichkeiten und Menüpunkte kurz mal aufzeigen. Wir haben, was Meta anbegeht, ja Instagram und Facebook im Wesentlichen, ganz wichtig, es gibt die zertifizierte Streitbeilegungsstelle, dieses Appeal Center for Europe, das ist zuständig für Facebook, TikTok und YouTube, aber nicht Instagram und auch nicht Threads. Ja, das muss man sich vorher mal angucken. Den Link zu diesen Plattformen packen wir auch mit in die Shownotes. Da muss man immer genau gucken, wer jetzt tatsächlich für welche Plattform diese Streitbeilegungsstelle darstellt. Das ist manchmal etwas, es ist manchmal etwas, etwas wild. So, aber Instagram. Also, wenn ich in meinem Instagram-Account drin bin und mir dort den Status-Check angucke, also App, wenn ich in der App bin, gehe ich auf die Einstellungen, Kontostatus, da werden Maßnahmen angezeigt, die Instagram getätigt hat. Kleiner Tipp am Rande, das ist auch sinnvoll, wenn ich irgendwelche Phishing- oder Spam-Mails bekomme von Instagram. Hey, wir haben dein Konto kurz deaktiviert, komm doch mal kurz rein, gib mal kurz deinen Code ein, etc. Schau mal in die App, schau mal rein, ob dort unter Kontostatus tatsächlich was stattgefunden hat. Da findest du nämlich raus, ob es eine echte Mail war oder nicht, weil du kriegst keine Mail, wenn, wenn nichts passiert ist. Deswegen, da werden die Maßnahmen angezeigt. Wenn das ganze Konto gesperrt wurde, dann wirst du das auch schneller mitkriegen, wenn du versuchst, dich einzuloggen. Und dann kannst du da aber quasi direkt über die Anmeldemaske auch einen, kannst du dich selber, kannst du versuchen, es freizuschalten. Und dann wird in der Regel ein Identitätsnachweis verlangt, den man dann je nachdem, ob man da als Privatperson oder als Unternehmen unterwegs ist, liefern muss. Bei Inhaltsentscheidungen ist es so, dass also bei einzelnen Beiträgen ist es so, dass es ein Oversight Board gibt, das man auch dort findet in der App. Und da kann man dann im Idealfall sehen, warum dann da ein Inhalt eventuell in der Reichweite beschränkt wurde, geblockt wurde etc. Und darüber habe ich dann auch die Möglichkeit, das interne Beschwerdeverfahren anzustoßen. Wie gesagt, die Streitschlichtungsstelle für Instagram ist im Moment schlicht nicht vorhanden. Das kann sich, jetzt muss ich mal gerade gucken, das kann sich laufend ändern. Deswegen schaue ich jetzt mal gerade parallel. Ich meine aber so, doch, die User Rights, die machen Instagram auch mittlerweile. Das heißt, da haben wir was auch in deutscher Sprache. Wir verlinken es, also ich habe bei Instagram die Möglichkeit, eine Streitbeilegungsstelle diesen Weg zu gehen. Den muss ich dann aber eben extern gehen. Also das läuft dann nicht mehr innerhalb der App. Das ist dann aber auch der Bereich, der dann freiwillig ist, wenn man so möchte, der aber in der Regel günstiger und schneller ist, als wenn ich das Ganze auf dem Klagewege versuche. Wenn es nicht klappt, wie gesagt, dann steht mir dieser Weg ohne weiteres offen. Was vielleicht noch ganz interessant ist, weil es relativ viele Unternehmen betrifft und dann auch einen wirtschaftlichen Einschlag hat, ist das Google-Unternehmensprofil. Das ist halt für viele Unternehmen existenziell, weil es konkret die Sichtbarkeit des Unternehmens, unter anderem bei Google, beeinträchtigt. Und deswegen kann ich, es gibt ein Einspruchstool für Unternehmensprofile, da muss man ein bisschen aufpassen, die Begrifflichkeiten ändern sich leider ziemlich häufig. Aber ich kann eben mit dem verknüpften Google-Konto, also ich kann mich beim verknüpften Google-Konto anmelden, bestätige das, kann das Profil auswählen, falls ich da mehrere habe und kann dann darüber einen Einspruch einlegen. Das ist das interne Verfahren bei Google. Und da muss ich aber bei diesem Formular, da gibt es, ich weiß auch nicht warum, wenn man Nachweise erbringen muss, muss ich das innerhalb von 60 Minuten tun. Ja, also je nachdem, was ich da habe, Gewerbeanmeldung, irgendwelche Steuerbescheinigungen, Versorgungsunternehmen, Rechnungen davon, sowas kann ich dann da hochladen, um die Identität zu bestätigen. Das muss ich aber innerhalb von 60 Minuten machen, nachdem ich das Formular geöffnet habe. Und falls nicht nur das Profil, sondern das ganze Konto, das dahinter steht, eingeschränkt wurde, dann muss ich wieder einen anderen Weg gehen. Ja, dann kann ich eben über meine Konten, also myaccounts von google.com, darüber eine Aufhebung beantragen oder eben eine erneute Überprüfung des abgelehnten Antrags beantragen. So, das ist alles etwas verwirrend manchmal Und es ändert sich gelegentlich, also zumindest diese internen Verfahren, was ja auch ein Grund dafür war, dass es im DSA eine Regelung dazu gibt, wie man es außerhalb dessen lösen kann. Und auch hier sollte man das in Betracht ziehen, weil, ich meine, gut, jetzt muss man sagen, bei uns landen natürlich die Fälle, bei denen es nicht geklappt hat, bei denen die Leute nicht selber eine Lösung gefunden haben. Jetzt kann ich das nicht mit Zahlen belegen, wie oft es tatsächlich klappt oder nicht, aber die Fälle, die bei uns landen, das sind jetzt nicht wenige. Also möchte ich behaupten, dass das nicht ganz optimal ausgestaltet ist.
Ja, vielleicht auch einmal kurz zur Erklärung, weil ich muss sagen, während der Aufnahme denkt man sich selber auch schon wieder, um Himmels Willen, wie kompliziert ist das? Wie viele verschiedene Möglichkeiten gibt es? Es ist ja einerseits schön, vielleicht kurz zur Erklärung, das ist eben oft so im Europarecht. Also ne, Dinge, die dann europäisch geregelt werden, sind meistens sehr ausdifferenziert und ins kleinste Detail. Und dann gibt es hier noch eine Möglichkeit und da noch ein Streitbeilegungsverfahren und hier noch eine Stelle, wo ich mich beschweren kann. Das liegt eben daran, ne, dass da viele Beteiligte gemeinsam daran arbeiten, irgendwelche Regelungen zu finden, die dann allen helfen. Und es ist ja immer Fluch und Segen zugleich. Ne? Einerseits ist es kompliziert, andererseits gibt es eben sehr viele Möglichkeiten und sehr viele verschiedene Wege, die man versuchen kann und die man im Zweifel auch kostengünstig oder sogar kostenlos teilweise versuchen kann, was ja auch von Vorteil ist. Also es lohnt sich, wenn man davon betroffen ist, sich damit auseinanderzusetzen oder sich eben dazu beraten zu lassen. Denn wie man jetzt, glaube ich, auch rausgehört hat, es ist je nach Plattform sehr unterschiedlich, was einem da zur Verfügung steht und wie man da mit umgehen muss. Und tatsächlich ist wahrscheinlich auch diese Folge hier in einem Jahr schon wieder nicht so ganz aktuell, weil sich da immer wieder was ändert und die Plattformen natürlich auch versuchen, Wege zu finden, wie sie irgendwie ja möglichst strukturiert, aber auch mit wenig Aufwand ihre Pflichten da erfüllen können. Ne? Also davon sollte man sich vielleicht nicht erschlagen lassen und nicht dann direkt denken, ach komm, ich mache lieber ein neues Profil. Denn das hatte ich zum Beispiel auch schon mit Mandanten, dass dann neue Profile gemacht wurden und die wurden halt immer wieder gesperrt. Da hat man gerade wieder ein bisschen Reichweite aufgebaut. Also das ist meistens nicht die Lösung.
Ja. Also genau, das kann für einen Übergang was sein, aber langfristig glaube ich eher nicht. Wie gesagt, wir wollen uns die einzelnen Plattformen jetzt auch nicht im Detail angucken. Das hilft auch nicht so wahnsinnig viel, wenn ich jetzt irgendwelche Menüpunkte mit Namen benenne. Aber wir packen das in einen relativ umfangreichen Beitrag diesmal, wo man die einzelnen Begrifflichkeiten gut raussehen kann und dann eben aber auch für ein paar mehr Plattformen. Wichtig ist eben, dass man diese Dinge im Kopf behält, sichern, was man bekommt oder auch nicht bekommt. Schauen, dass man die internen Möglichkeiten, soweit sie vorhanden sind, ausnutzt, bevor man dann andere Maßnahmen startet. So, und was das für Maßnahmen sind, je nachdem, was für eine Plattform es ist, gibt es eben die Möglichkeit von so einem Streitbeilegungsverfahren. Dann muss ich mir die richtige Stelle raussuchen, dann kann ich diesen Weg nehmen. Oder wenn ich sage, das finde ich alles sowas von blöd, da sehe ich überhaupt nicht ein, jetzt auch noch eine Streitbeilegung zu machen, da gehe ich direkt in eine einstweilige Verfügung. Kann man machen. Wie gesagt, einstweilige Verfügungen sind da auch vom Zeitlichen her wesentlich schneller durchgeführt als ein klassisches Klageverfahren. Wenn die Fristen dort aber abgelaufen sind, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Dann führt das in der Regel auch zum Erfolg, aber eben mit einem gewissen zeitlichen Gap dazwischen. Und wie gesagt, die Erfahrung zeigt, dass man auch nicht immer eine Entscheidung abwarten muss, sondern vielleicht auch so noch eine Lösung findet. Aber manchmal ist halt der Klageweg dann erstmal notwendig.
Ja, manchmal macht es ja vielleicht auch Sinn, mehrere Wege parallel zu gehen. Ne? Also wenn man das von der Plattform vorgesehene Verfahren versucht hat, dann kann man ja auch sagen, ich gehe mal in dieses Streitbeilegungsverfahren, aber ich reiche auch parallel eine Klage ein. Es muss einem natürlich bewusst sein, dass sobald man eine Klage einreicht, auch irgendwo Kosten entstehen. Die kann man zwar wieder zurücknehmen, es bleiben aber Kosten. Aber es gibt da eben sehr vielseitige Möglichkeiten, ne? Je nachdem, was einem das auch wert ist, wie wichtig einem das ist, macht es da durchaus Sinn, vielleicht dann auch zweigleisig zu fahren und einfach zu schauen, wie man jetzt schneller zu seinem Ziel gelangt.
Ja, genau. Also ich glaube, das sind die wichtigen Teile, die wir mitnehmen oder mitgeben wollen. Alles andere wäre definitiv zu viel des Guten. Und wenn es einen konkreten Punkt auf einer konkreten Plattform gibt, wie gesagt, einfach nachlesen, wenn es den Wunsch gibt, dass wir uns mit einem Prozedere auf einer Plattform mal intensiver beschäftigen, gerne her mit dem Feedback, dann machen wir das. Da lassen sich auch für einzelne Plattformen schon viele Geschichten erzählen. Für die einen mehr, die anderen weniger. Das würden wir hinkriegen. Dann meldet euch gerne bei uns, entweder per Mail, podcast@tww.law, oder folgt uns bei Instagram und lasst uns eine DM zukommen. Oder ihr ruft uns an oder ihr schickt uns einen Brief, das könnt ihr auch machen. Alles ist möglich. Und ich glaube, dann binde ich das Ganze einfach ab und wünsche allen Hörerinnen und Hörern eine schöne Sommerzeit. In aller Regel ja mit Urlaub verbunden und Sommerferien und all dem, was damit zusammenhängt. Und freue mich darauf, wenn wir uns Anfang September zur nächsten Folge wiedersehen. Und wir haben schöne Sachen in der Pipeline, die wir bis dahin vorbereitet haben. Und ich sage auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
Ja, von mir natürlich auch schöne Sommerpause an alle. Gute Erholung. Und dann hören wir uns im September wieder. Bis dann.